AfD Radio Wissen. Update.
Thailands Rothemden protestieren, die Gelbhemden jubeln. Nach einem Urteil des Verfassungsgerichts ist Regierungschefin Yingluck Shinawatra abgesetzt worden. Die Richter haben sie schuldig gesprochen, ihre Macht missbraucht zu haben. Und diese Entscheidung könnte die Krise in Thailand wieder anheizen. Unser Thema im Update, ich bin Anne Tepper.
Update.
Monatelang hatten Regierungsgegner in Thailand den Rücktritt von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra gefordert. Jetzt hat das Verfassungsgericht kurzen Prozess gemacht. Die umstrittene Ministerpräsidentin wurde wegen Machtmissbrauchs abgesetzt. Nach ihrem Amtsantritt 2011 hatte Yingluck Shinawatra einen hohen Sicherheitsbeamten gegen einen Verwandten ausgetauscht. Mehrere Senatoren zogen deswegen vor Gericht und bekamen jetzt Recht. 9 Minister mussten ebenfalls gehen. Bis zu den Neuwahlen übernimmt der bisherige Handelsminister die Geschäfte. Bei Shinawatras Gegnern kam das Urteil des Verfassungsgerichts gut an.
Sie hat nie irgendeine Verantwortung gezeigt. Sie hätte schon vor langer Zeit gehen sollen. Ich bin so glücklich über die Entscheidung des Gerichtes. Wir werden weitermachen, eine neue Regierung zu suchen. Wir wollen einen neutralen Premierminister.
Yingluck Shinawatra selbst hat gefasst auf das Urteil reagiert, ihren Anhängern für das Vertrauen gedankt und angekündigt, in die Politik zurückzukehren. Thailand ist tief gespalten in Regierungsanhänger, die Rothemden, und Regierungsgegner, die Gelbhemden. Die Hintergründe erklärt unser Korrespondent Holger Senzel.
Der Konflikt schwelt seit 2006. Damals war Yinglaks Bruder, Ministerpräsident Thaksin, vom Militär vertrieben worden. Er lebt seitdem im Exil im Ausland, weil er sonst nämlich in Thailand ins Gefängnis gehen müsste wegen Korruption. Und die Regierungsgegner haben von Anfang an gesagt, Frau Yingluck ist eine Marionette ihres Bruders und sie und ihre ganze Familie muss aus der Politik verschwinden. Es gab dann im Februar Wahlen, dabei hat Frau Yingluck zwar die Mehrheit bekommen, aber die Wahlen sind dann völlig chaotisch verlaufen und wegen Formfehlern für ungültig erklärt werden. Nun soll es im Juli erneut Wahlen geben, aber im Moment ist es völlig ungewiss, wie es in Thailand politisch weitergeht. Weil der Grundkonflikt, der schwelt ja weiter, nämlich zwischen den Rothemden, die aus der ärmeren Landbevölkerung stammen und die Regierung unterstützen, und der städtischen Mittelschicht, den Gelbhemden. Die wollen eigentlich erstmal gar keine Wahlen, sondern grundlegende Verfassungsreformen durch einen nicht gewählten Volksrat und einen vom König eingesetzten Premier. Also es ist völlig unklar im Moment, wie es politisch in Thailand weitergeht.
Die Anhänger von Yingluck Shinawatra haben einen Protestmarsch in die Hauptstadt Bangkok angekündigt. Beobachter rechnen damit, dass es wieder zu ernsten Zusammenstößen zwischen Rot- und Gelbhemden kommen kann.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Chico Harlan twittert: Das Gericht hat heute das getan, was den 6 Monate lang anhaltenden Straßenprotesten nicht gelungen ist. Die Premierministerin abgesetzt. Frank Stocker schreibt in seinem Tweet: Nun geht der Irrsinn aus Protesten und Gegenprotesten wohl wieder los. Lady Cat spricht auf tagesschau.de von einer guten Nachricht, fügt aber hinzu: Das Wichtigste ist aber, dass korrupte Politiker nicht wieder mit Korrupten, sondern durch anständige Leute ersetzt werden. Ansonsten sind die ganzen Anstrengungen und Proteste für die Katz. Agent Lemon kommentiert auf tagesschau.de: So durch und durch korrupt und kleptoman wie diese Regierung war bisher keine. Und das soll was heißen. Eine Besserung in irgendeiner Weise ist leider nicht in Sicht. Eher ein blutiger Bürgerkrieg, wenn es so weitergeht. Der User Sakshin macht sich auf Spiegel Online Gedanken über die Hintergründe der Absetzung. Die Eliten wissen, dass sie die Shinawatras auf demokratischem Weg nicht besiegen können, da die Landbevölkerung für die aktuelle Regierung ist. Was in Thailand jetzt passiert, ist der Versuch einer Rückkehr zum mittelalterlichen Feudalismus, in der die Elite über die Regierung bestimmt, während das einfache Volk nichts mehr zu melden hat. Und Michard fragt: Warum können die Thailänder eigentlich nicht Regierung? In diesem relativ fortschrittlichen, einigermaßen wohlhabenden und verhältnismäßig demokratischen Land scheint manchmal ausgerechnet der König die einzige Konstante zu sein.
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine-Krise kommt heute ein deutliches Signal aus Russland. Präsident Wladimir Putin ist gegen die umstrittene Volksabstimmung in der Ostukraine, so wie sie jetzt geplant ist.
Wir bitten die Vertreter des Südostens der Ukraine, die Anhänger der Föderalisierung des Landes, das für den 11. Mai angekündigte Referendum zu verschieben um die notwendigen Bedingungen für einen Dialog zu schaffen.
Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine planen eine Abstimmung über eine Abspaltung. Angeblich wollen sie morgen über Putins Forderung entscheiden. Putin hatte heute mit dem OSZE-Chef Didier Burkhalter über den Konflikt gesprochen. Im ostukrainischen Slawiansk soll es heute wieder Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten gegeben haben. In der syrischen Stadt Homs haben die Rebellen mit dem Abzug begonnen. Einer ihrer Verhandlungsführer hat gesagt, dass viele Kämpfer in Bussen aus der Altstadt gebracht worden sind. Der Gouverneur von Homs hat den Abzug bestätigt. Unsere Korrespondentin Sabine Rossi berichtet.
In den sozialen Medien kursieren Bilder und Videos. Sie zeigen grüne Linienbusse, offenbar in der Altstadt von Homs. Davor ein weißes Fahrzeug mit blauem UN-Logo. Aktivisten haben die Fotos und Videos ins Internet gestellt. Einige sind mit dem Logo des lokalen Medienzentrums der Opposition versehen. Diejenigen, die heute Homs verlassen, sollen in Dörfer einige Kilometer nördlich gebracht werden, in denen die Opposition das Sagen hat. Die Regierung von Präsident Bashar al-Assad und die Oppositionellen hatten am Freitag eine Vereinbarung getroffen. Demnach sollen mehr als 1000 bewaffnete Kämpfer, aber auch Zivilisten Homs verlassen dürfen. Im Gegenzug stimmten die Oppositionellen offenbar zu, Gefangene der Regierung Assads freizulassen. Außerdem wollen sie Hilfslieferungen in zwei Dörfer in ihrem Gebiet zulassen. Die Einwohner dieser Dörfer sollen mehrheitlich regierungsnah sein. Homs gilt als einer der zentralen Orte des Widerstands gegen die Regierung von Präsident Assad. Die drittgrößte Stadt Syriens wird seit gut 2 Jahren belagert. Zuletzt waren kaum noch Lebensmittel und Medikamente nach Homs gebracht worden.
Der Bürgerkrieg in Syrien tobt seit mehr als 3 Jahren. Nach Angaben der Opposition sind bis jetzt mehr als 150.000 Menschen getötet worden. Millionen Menschen sind auf der Flucht. In Südafrika haben die Parlamentswahlen begonnen. 25 Millionen Menschen dürfen ihre Stimme abgeben und damit auch indirekt über den Präsidenten abstimmen. Schon am frühen Morgen standen Wähler wie Peter Kamini vor den Wahllokalen Schlange.
Ich bin schon um 5 Uhr morgens hier gewesen und habe vorher nicht einmal geschlafen. Ich bin sehr glücklich, dass ich gewählt habe, weil ich für einen Wechsel gestimmt habe. Ich habe einen Job, aber mit einer anderen Regierung könnten mehr Menschen Arbeit finden.
Ein Regierungswechsel ist aber unwahrscheinlich. Umfragen sagen voraus, dass die Regierungspartei ANC mit rund 60% rechnen kann. Damit würde auch Jacob Zuma weiter Staatschef bleiben. Die Oppositionspartei Demokratische Allianz hofft auf 22%. In einem Township bei Johannesburg hatte es kurz vor der Wahl Unruhen gegeben. Unter anderem soll ein Wahllokal niedergebrannt worden sein. In den letzten Monaten hatte es dort immer wieder Proteste gegeben, weil sich die Township-Bewohner von den Behörden im Stich gelassen fühlen.
Was noch wichtig wird.
Im NSA-Untersuchungsausschuss soll morgen beschlossen werden, den Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden als Zeugen zu befragen. Knackpunkt: Snowden hält sich gerade in Russland auf. Grüne und Linke bestehen darauf, dass er persönlich zur Befragung nach Deutschland kommt. Union und SPD haben das bis jetzt immer abgelehnt, um die Beziehungen zu den USA nicht zu belasten. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, schließt eine Einladung Snowdens aber jetzt doch nicht mehr aus.
Ich sehe keine rechtlichen Hindernisse, dass dies geschieht, aber selbstverständlich kann so etwas auch nicht über seinen Kopf entschieden werden.
Egal ob persönlich oder per Videokonferenz, ein Termin für die mögliche Befragung steht schon fest. Es soll der 3. Juli sein. Der Bundestag diskutiert morgen zum ersten Mal über die Reform der Ökostromumlage, die Bundesregierung heute beschlossen hat. Bis jetzt ist es so, dass Firmen und Privatkunden etwas mehr als 6 Cent extra pro Kilowattstunde für ihren Strom bezahlen. Außer Unternehmen, die sehr viel Strom brauchen, die kriegen einen Rabatt, um keine Nachteile im internationalen Wettbewerb zu haben. Und genau diese Rabatte sollen auch bleiben. Kritiker sagen, dass Privatkunden die Kosten der Industrie übernehmen müssen. Und auch im Ausland werden die Rabatte kritisch gesehen als unerlaubte Subvention der Unternehmen. In knapp 5 Wochen beginnt in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft. Morgen gibt Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen Kader bekannt. Die meisten Spieler kommen wohl von Bayern München und Borussia Dortmund. Aber Löw war bei den letzten Turnieren auch immer für eine Überraschung gut, wenn es um die Nominierungen ging. 2008 zum Beispiel mit Marco Marin, 2012 mit Julian Draxler. Aktuell plagen den Bundestrainer aber auch Verletzungssorgen. Zum Beispiel waren Miroslav Klose, Mario Gomez und Sami Khedira lange verletzt. Und es ist nicht klar, ob sie rechtzeitig zur WM wieder fit sind.
Und sonst in der Welt?
In Nigeria soll es bei einem neuen Angriff der Islamistengruppe Boko Haram hunderte Tote gegeben haben. Nach einem Bericht der Zeitung Zeitung Daily Trust überfielen die Täter in der Nacht zu Dienstag ein Dorf im Nordosten Nigerias. Ein Lokalpolitiker sprach von mindestens 200 Toten. Die Täter sollen zur Islamistengruppe Boko Haram gehören. Die hatten zuletzt mehr als 200 Mädchen entführt, nach denen immer noch gesucht wird. Die Regierung hat eine Belohnung auf Hinweise ausgesetzt. Die USA und Frankreich wollen bei der Suche helfen. Im südchinesischen Meer ist es zu einem Zusammenstoß zwischen der chinesischen Marine und einem vietnamesischen Schiff gekommen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, hatte das chinesische Boot ein Schiff aus Vietnam gerammt. Außerdem soll die vietnamesische Besatzung mit Wasserwerfern beschossen worden sein. Der Vorfall ist der schwerste seit Jahren im Streit zwischen Vietnam und China um die Hoheitsrechte im südchinesischen Meer. Dort hat die chinesische Regierung gerade eine Ölplattform bauen lassen. Vietnam hatte bislang erfolglos versucht, das zu verhindern. Im südchinesischen Meer liegt ein Riff mit reichen Fischbeständen. Dort gibt es außerdem große Öl- und Gasvorkommen. Neben China und Vietnam beanspruchen auch die Philippinen, Taiwan, Brunei und Malaysia das Gebiet. In Honduras sind in den vergangenen Wochen viele Kinder getötet worden, weil sie bei Jugendbanden nicht mitmachen wollten. Diesen Schluss zieht die Polizei in dem mittelamerikanischen Land. Sie ermittelt beispielsweise in mehr als 8 Fällen in der Stadt San Pedro Sula gegen die mächtigen Gangs, den sogenannten Maras. Sie sollen Kinder und Jugendliche getötet haben, weil diese sich nicht der Gruppe anschließen wollten. Auch sind viele Minderjährige bei Kämpfen zwischen verfeindeten Gangs ums Leben gekommen. Die Maras kontrollieren in Honduras teilweise ganze Stadtviertel. Sie sind in Menschen- und Drogenhandel verwickelt und erpressen Schutzgeld. Die Regierung in Honduras hatte eine Offensive gegen die Banden angekündigt. Nach Einschätzung von Kinderrechtsorganisationen hat sich die Lage allerdings verschlechtert. So sei die Zahl der Morde an Kindern und Jugendlichen seit Jahresbeginn gestiegen.
Wissensnachrichten.
Der Bund hat heute ein neues Gutachten zur Säugetierhaltung in Zoos vorgestellt. Das alte stammt noch aus dem Jahr 1996. Und Britta Wagner aus den Wissensnachrichten hat sich heute mit dem neuen Gutachten beschäftigt. Was bringen denn die neuen Vorschriften, Britta?
Die Regeln umfassen viel mehr Tierarten als früher und haben teils sehr konkrete Haltungsbedingungen. Für viele Tierarten wurde zum Beispiel die Mindestgröße der Gehege vergrößert, zum Beispiel für Eisbären oder Delfine.
Kannst du uns da genaue Zahlen geben zu den Größen?
Ja, nehmen wir doch gleich die Delfine. Bisher galt, dass eine Gruppe von 5 erwachsenen Tieren mindestens 400 Quadratmeter Beckenfläche braucht. Jetzt ist es 1,5 mal so viel, also 600 Quadratmeter. Das sind ungefähr 2,5 Tennisplätze. Und natürlich ist ein Delfin nicht nur in der Fläche unterwegs, sondern auch in der Wassertiefe. Das heißt, insgesamt müssen die Delfinbecken in Zukunft mindestens 2,2 Millionen Liter Wasser fassen. Da bewegen wir uns ungefähr im Bereich von einem olympischen Schwimmbecken.
Das ist ja jetzt im Vergleich zu einem Ozean nicht so besonders viel, ne?
Nee, da müssten wir eigentlich nicht von Quadratmetern, sondern von Quadratkilometern reden. Selbst wenn wir jetzt eine Population von Delfinen nehmen, die nur in einer Bucht oder so leben.
Kann man denn dann Delfine im Zoo überhaupt artgerecht halten?
Da sind sich die Experten, die das Gutachten verfasst haben, nicht einig. Man kann da eine Front aufmachen zwischen den Zooverbänden und Tierpflegern auf der einen Seite und Tierschützern auf der anderen Seite. Die Zoos meinen, die Haltung ist machbar und das Gutachten folgt dieser Auffassung auch und verbietet deswegen Delfinarien nicht, auch wenn sie sehr umstritten sind. Tierschützer hätten dagegen lieber, dass die Haltung von Delfinen und auch von anderen Tieren wie Eisbären, Menschenaffen oder Elefanten verboten wird. Und die Tierschützer wollen deswegen auch juristisch gegen das Gutachten vorgehen, weil sie finden, das müsse da drin stehen.
Der Streit, können Zoos wirklich artgerecht sein, der ist also trotz des neuen Gutachtens noch nicht endgültig entschieden. Wir bleiben bei Umweltfragen. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute Alarm geschlagen, weil die Luft in vielen Städten immer schlechter wird.
Viele Städte heißt, dass fast 90% aller Stadtbewohner weltweit Luft einatmen, die über den empfohlenen Grenzwerten liegt, der Belastung. Wir reden dabei von den Jahren 2008 bis 2013. Und besonders schlimm ist die Lage in Afrika und in Südostasien.
Was ist der Grund? Weil es immer mehr Autos gibt da?
Ja, aber nicht nur. Auch weil Kohle, Öl und Gas verfeuert werden. Das sorgt auch für schlechte Luft. Ich habe aber auch eine gute Nachricht. Ein paar Lichtblicke hat die Studie nämlich auch. Zum Beispiel Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Da ist die Luft besser geworden tatsächlich, weil der öffentliche Nahverkehr verbessert wurde und auch zu Fuß gehen und Radfahren besser geworden ist.
Und zum Schluss hast du uns noch ein Battle mitgebracht zwischen Hip-Hopern und Shakespeare. Wie sind die gegeneinander angetreten?
Ja, ein US-Programmierer, der nennt sich selbst Datenwissenschaftler, hat sie in Sachen Kreativität gegeneinander battlen lassen. Er hat sich angeschaut, wie viele eigene Wortkreationen Shakespeare und moderne Rapper verwenden. Also er meint mit Wortkreationen sowas wie komplett neue Wortschöpfungen, aber auch zusammengesetzte Wörter oder so Slangbegriffe.
Ja, und wie hat der gute alte Shakespeare abgeschnitten?
Gar nicht so schlecht. Er ist im vorderen Mittelfeld gelandet. Shakespeare hat mehr als 5.100 eigene Wörter benutzt. Gewonnen hat der New Yorker Rapper Aesop Rock mit knapp 7.400 neuen Wörtern. Auch Wu-Tang Clan ist vorn dabei. Viele bekannte Rapper sind aber nicht so kreativ wie Shakespeare. 50 Cent zum Beispiel, der hat knapp 3.600 Wörtern, ist am unteren Ende der Skala. Und auch bekannte Leute wie Tupac, Run, DMC und Snoop Dogg schaffen die 4.000er-Marke nicht.
Danke, Britta, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht lassen die Schauer von Westen her nach, teilweise lockern die Wolken auf. Später kommen von Norden neuer Regen. Morgen bleibt's im Süden trocken und es scheint auch mal die Sonne. Im Rest Deutschlands stark bewölkt und Regen. Dazu Werte zwischen 13 und 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.